Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Das erklärte Ziel bis zur Weltmeisterschaft für Neil Robertson war, er möchte fürs Crucible gesetzt sein. Jetzt hat er den World Grand Prix gewonnen und damit mal eben dafür gesorgt, dass er da beim Crucible nicht nur gesetzt ist, sondern quasi wieder in den Top 10 ist. Im Saisonendranking steht er sogar schon wieder auf Nummer 8. Also, Neil Robertson ist zurück im Kreis der Spieler, wo er hingehört. Und das nach einer sowas von überzeugenden Leistung heute im Finale gegen Stuart Bingham. Darüber sprechen wir hier bei Total Clearance und das tun wir heute wieder mit österreichischer Unterstützung von Noah. Hallöchen.
Hallo, lieber Christian.
Ja, das ging schneller als erwartet heute. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Ja, recht eindeutiger als heute geht es dann wirklich nicht mehr. Also vorweg 10-0 für Neil Robertson. Also ja, das glaube ich, haben wir uns alle ein bisschen spannender vorgestellt und natürlich auch erhofft. Als neutraler Snooker-Fan war erst der vierte Whitewash in der Geschichte, wenn es über zwei Sessions gegangen ist. Der zweite übrigens auch von Neil Robertson, war ja dann auch beim European Masters vor einigen Jahren in Dornbirn gegen Shu Yulong, wo er das auch schon geschafft hat. Da war es ein 9-0 und jetzt eben das zweite beim Best of 19, 10-0, ja. Es ist immer schwierig, dann danach so etwas zu analysieren, weil natürlich verlierst du das dann in der ersten Session und man hat früh gesehen, dass das heute ziemlich eindeutig wird, dass es dann wirklich kein einziger Frame für Stuart geworden ist. Das ist schon sehr, sehr bitter.
Ja, das ist wirklich sehr bitter. Wir werden auch gleich noch drüber sprechen, wie gnadenlos dann Neil Robertson wirklich war. Aber ja, wie du schon gesagt hast, man muss auch mal ein bisschen Statistik wälzen. Es ist erst das zweite Mal überhaupt, dass ein Ranglistenfinale 10-0 endet, wenn es Best of 19 war. Das erste Mal war Steve Davis 1989, also das ist jetzt nicht unbedingt ein häufiges Ergebnis.
In der Steinzeit.
Das ist jetzt nicht unbedingt ein häufiges Ergebnis. Wir haben schon mal ab und an dann nochmal ein 10-0 gesehen, so in einer WM-Qualifikation oder so. Aber dass man wirklich über so eine lange Distanz komplett vom Tisch ferngehalten wird, also das ist schon irgendwie was Besonderes. Und ja, dann auch leider für den Spieler, der führt, vielleicht ganz okay, aber für die Zuschauer und für den anderen Spieler dann natürlich absolut grauenhaft.
Nein, man hat das jetzt auch im Publikum dann gemerkt, dass die Stimmung war so ein bisschen schaumgebremst. Also das Publikum hat da, glaube ich, auch nicht wirklich gewusst, wie sie damit umgehen sollen. Und dann merkst du, okay, die Schere geht immer weiter auseinander, das Match wird immer eindeutiger. Und auch für Neil Robertson, man natürlich super für ihn, jetzt der zweite Ranglistentitel in dieser Saison. Aber natürlich, ja, es ist schwierig, auch für ihn natürlich. Also der umschwängende Jubel ist da für ihn natürlich auch fast nicht angebracht gegenüber Stuart, gegenüber auch ein bisschen eine Frage des Respekts. Und man hat es dann auch gemerkt bei den Interviews, also auch Neil Robertson war sehr gefasst und verhaltener Jubel bei ihm auch.
Ja, dann lass mal reingehen ins Match, denn im Grunde entschieden war es dann relativ schnell, kann man nicht anders sagen. Und offener wurden die Frames erst später. Die ersten vier Durchgänge lassen sich eigentlich relativ schnell erzählen. Also es stand schneller 4-0, als Stuart Bingham gucken konnte. Gnadenlos wurde da jeder Fehler bestraft. Es ist nicht so, dass Stuart Bingham da schon keine Chancen hatte, aber Neil Robertson hat ihm quasi die Tischzeit dann einfach in phänomenaler Art und Weise weggenommen.
Naja, du sagst es richtig. Es war eigentlich nur der einzige Frame, wenn ich mich recht erinnere, wo er keinen einzigen Punkt gemacht hat, Stuart Bingham. Danach war eigentlich immer, jetzt nicht hundertprozentige Chancen, aber er hat zumindest die Einstiege immer geschafft. Aber es ist halt nichts draus geworden. Okay, in den ersten vier Frames, die waren trotzdem klar für Neil Robertson und das war auch vielleicht die beste und die dominierendste Phase von ihm. Und dann nach der Pause waren die Frames dann so, dass eigentlich Stuart auch oft immer die erste Chance gehabt hat, aber gut, eine lange rote ist schön und gut, aber wenn du dann die Fortsetzung nicht schaffst, auch ein bisschen Pech natürlich dabei gewesen, dann kommst du halt einfach nicht auf diese Tischzeit und die hätte einfach so dringend gebraucht. Dann nutzt er dann auch das Mid-Session Interval nicht, diese Viertelstunde am Trainingstisch. Am Matchtisch musst du dann mehr Praxis sammeln, damit du wieder in die Gänge kommst, damit du zumindest halbwegs aus dieser ersten Session rauskommst mit einem 2-6 meinetwegen. Das wäre noch okay gewesen bei Best of 19. Aber dann hat eigentlich Neil Robertson dann die Frames von hinten aufgeräumt mit großartigen Clearances. Ja, und dann ist es langsam aber sicher den Bach runtergegangen für Stuart Bingham.
Ja, dann ist es, und ich sage das jetzt eher in witziger Art und Weise, dann ist es ein bisschen in Mobbing ausgeartet, oder? Also, es ist dann ja, ja schon, also es ist ja schon nicht so gewesen, dass Stuart Bingham keine Möglichkeiten bekam, Frames zu gewinnen. Liegt im sechsten Frame eine 56 vor, kriegt noch eine 72er Clearance um die Ohren geschmiert, eine 63 im achten Frame, kriegt eine 66er Clearance vorn, Lutz verliert diesen Frame auf Schwarz. Der neunte Frame war dann der absolute Hammer, also das war dann der erste der Abendsession, wo man eigentlich noch so dachte, okay, Stuart Bingham holt sich den schon irgendwie, weil eigentlich lag er die ganze Zeit vorne. War auch ein bisschen der, der die Zügel in der Hand hielt in den Safe-Duellen. Und trotzdem verliert er diesen Frame auch noch auf Schwarz nach einer absolut absurden Braunen, die Neil Robertson da gespielt hat. Das war ein genialer Ball, muss man sagen, auf die Mitteltasche mit perfekter Stellung auf Blau, die auch schwer lag für die grüne Ecktasche. Und dann schafft er auch da wieder die Clearance. Also das war quasi, du hättest Stuart Bingham frei auf eine Ziellinie zulaufen lassen und Neil Robertson hat genau vor der Ziellinie so eine Grube, so eine Fallgrube hingemacht, in die Stuart Bingham dann reingefallen ist. Also das grenzte schon, naja, also schwer an sehr unfreundlichem Verhalten vom Australier.
Naja, aber noch einmal auf diese Clearances da angesprochen, also die waren wirklich Weltklasse. Und da kann dir auch dann der Gegner nicht helfen, indem er Bälle verschießt, weil die Clearance musst du ja selber machen, ohne jeglichen Einfluss. Und die waren wirklich großartig, vor allem die dann im letzten Frame der Morgensession. Also da waren wirklich einige sehr, sehr tolle Bälle dabei. Und oft einmal haben wir das ja erlebt bei diesen großen Vorsprüngen, dass dann der Schritt über die Zielgerade dann hin und wieder dann doch sehr, sehr schwer noch ist mit so einem großen Vorsprung, wo dann teilweise vielleicht die Konzentration etwas nachlässt, aber diesen Eindruck hatte ich heute bei Neil Robertson überhaupt nicht. Der hat wirklich mit dem gleichen Fokus wie schon zu Beginn des Matches, wie schon die ganze Woche eigentlich das zu Ende gespielt und wirklich überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, wer hier als Champion vom Tisch gehen wird. Insofern auch vom mentalen Bereich eine sehr, sehr starke Leistung vom Australier, spielerisch überhaupt. Also man kann sagen, er ist jetzt wieder endgültig zurück zu alter Stärke mit diesem Sieg in dieser Woche. Das war, ich würde es auch sagen, eine Kampfansage in Richtung, was noch kommt in dieser Saison.
Naja, sind wir mal vorsichtig. Also die letzten Male, als Neil Robertson auch als einer der Favoriten in die WM reingegangen ist, wir wissen alle, was da passiert ist. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Was man aber auch sagen muss, klar, Neil Robertson hat richtig stark gespielt. War nicht seine beste Leistung in dieser Woche, aber es war hochklassig. Es war absolut gnadenlos in der Fehlerbestrafung. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Stuart Bingham sichtlich gehandicapt war, auch durch zum einen seinen Jips, also das Muskelzucken, das hat ihm heute, man hat es wirklich auch bewusst in zwei, drei verschossenen Bällen auch wirklich gesehen, wie ihm da kurz vor dem Stoß die Richtung wegbricht. Also das ist dann natürlich bitter, wenn das im Finale passiert. Also Stuart Bingham war auch körperlich und man hat es dann nur auch im Interview danach gemerkt, vielleicht auch mental heute einfach nicht konkurrenzfähig.
Naja, dieses Interview dann mit Rob Walker, das hat tiefe Einblicke gegeben, eigentlich auch in das private Umfeld. Er hat es so eingeleitet, dass die Woche am Tisch natürlich für ihn herausragend war mit diesem Finaleinzug und der Qualifikation für die Players Championship. Aber eben was so abseits des Tisches passiert ist, war nicht alles, ist eigentlich nicht viel in die richtige Richtung gelaufen. Also zunächst einmal, wir wissen ja, dass Jack Lisowski hier im Achtelfinale gegen Judd Schramm zurückgezogen hat, aus persönlichen Gründen, und er hatte jetzt keine genauen Gründe genannt, aber er hat so auf die Art, er denkt an Jack Lisowski, also es weiß zwar keiner genau, was da jetzt los ist, aber es dürfte dann doch einen ernsteren Hintergrund haben, warum Jack Lisowski hier nicht mehr dabei war. Und ich glaube auch, Jack ist auch so ein Sportsmann, dass er hier wirklich was Ernstes dahinter stecken muss, sonst wird er hier nicht zurückziehen. Vor allem in einem Match gegen Judd Trump und in einer Woche, wo es für ihn auch noch um viel gegangen wäre. Ja, und dann spricht er eben von weiteren Todesfällen im Laufe dieser Woche. Ein ehemaliger Coach von ihm, und heute in der Früh ist dann auch noch sein Onkel Ray verstorben. Also sehr, sehr viele Nackenschläge, private Schicksalsschläge, die er da zu entkräftigen hatte in dieser Woche. Und umso bemerkenswerter ist es dann, wie er das schafft, in dieser Woche die Leistung am Tisch zu bringen, wie er das bis heute eigentlich geschafft hat mit dem Finaleinzug. Also der hat sehr, sehr viel durchgemacht in dieser Woche und da kann man ihm für die nächsten Tage und nächsten Stunden nur alles Gute wünschen. Hat sich nicht sehr gut angehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das, dem kann ich mich nur anschließen. Ja, ist schon sehr bitter und auch Neil Robertson wirkte im Interview sehr, sehr ernst und sehr, ja, jetzt nicht so in absoluter Feierlaune. Also man hat schon gemerkt, dass das auch so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt hat. Also irgendwas scheint da tatsächlich los zu sein in der Snooker-Szene in der Hinsicht. Also jetzt nicht nur auch bei Jack Lisowski, auch bei Stuart Bingham. Also es ist ja, ein doofer Tag für so ein Finale gewesen dann letztendlich.
Na, es, sagen wir so, es hat schon freudigere Siegerungen gegeben am Snooker, im Snookersport. Also auch, wie du richtig gesagt hast, auch Neil Robertson hat da wirklich lange überlegt und das Gefühl gehabt, es ist ihm richtig schwer gefallen, hier die richtigen Worte zu finden. Also es war, auch das Publikum, es war ganz eine eigenartige Stimmung bei dieser Siegerehrung.
Ja, du sagst es, es hat schon freudigere Siegerehrungen gegeben. Es hat aber auch schon weniger chaotischere Siegerehrungen gegeben, oder? Also das war ein Bild für die Götter, diese Siegerehrung, die wir da gesehen haben, an absolutem Chaos nicht zu überbieten. Die Leute von der Crew, die dann da rumgehopst sind, doch so schön. Ja, du hältst jetzt dieses Bild, dann, nee, der geht jetzt raus, der, dann kommt der nächste. Die Robertson sahen ein paar Mal so aus, als wenn es für ihn sichtlich einfacher war, die 10 Frames gegen Bingham zu gewinnen, als jetzt zu wissen, was er zu tun hat. Also das können die Asiaten wie keine zweite Kultur, glaube ich. So eine genialen, durchchoreografierten, auf einem schmalen Grat zwischen absolutem Chaos und Professionalität gehender Siegerehrung. Also das kann niemand so gut wie China, Hongkong und so weiter.
Ja, sie sind in Hongkong, glaube ich, ein bisschen aus der Übung gekommen, was das Siegerehrungen von Snooker-Turnieren betrifft. Also ja, es war ein bisschen chaotisch, wie du richtig sagst. Und auch am Anfang war es ein bisschen englisch-orientiert, BBC-orientiert, dass der Rob Walker, der interessanterweise hier vor Ort ist und die Interviews auch macht, dass der das schnell abzieht und das sind wir aus England gewohnt und dann eben der Übergang zum chinesischen Part sozusagen, wie wir das aus den chinesischen Turnieren kennen, wo eben diese Reihe von wichtigen Personen aufgereiht ist und da eben, wie du richtig gesagt hast, nicht jeder gewusste, wo jetzt sein Platz ist. Also es war sehr unterhaltsam. Es war fast unterhaltsamer als das Match.
Ja, das stimmt, bei dem Ergebnis auf jeden Fall. Also, Neil Robertson gewinnt den World Grand Prix mit 10-0 im Finale gegen Stuart Bingham, der damit aber auch wieder zurück ist in Kreisen, in denen er sich sicherlich wohler fühlt. Und vor allem, er hat die Qualifikation geschafft für die Players Championship. Mit der geht es nämlich dann auch weiter. Nicht in der kommenden Woche, sondern übernächste Woche dann auch wieder in England, in Telford. Ja, und dann sehen wir dann den World Grand Prix mal einhalb, würde ich jetzt mal so sagen. Viele Spieler, oder eigentlich ja alle, die wir jetzt schon gesehen haben, die sehen wir dann nochmal. Und dann eine Woche später sehen wir die dann nochmal. Nur vier weniger. Juhu!
Ja, du, man kann sich an diesen Topspielern nicht satt genug sehen. Na, du, es sind ja eh immer dann die gleichen, die dann dabei sind, wenn man das jetzt wirklich auch schon öfters diskutiert, auch im Podcast, dass das einfach zu viel ist, dass so dreimal diese Turniere mit den besten Spielern der Saison und dann auch noch hintereinander, also das ist absoluter Schwachsinn in der Kalenderplanung, dieser Grand Prix, das ist schon okay, die Berechtigung ist okay, aber dann bitte vor Weihnachten, der muss unbedingt in den Dezember, obwohl natürlich der Herbst auch schon prall gefüllt ist mit Turnieren und dann entsteht jetzt Richtung Ende der Saison wieder so ein Loch für die hinteren Spieler. Also da gehört einiges hinterfragt und befürchte zwar, dass wir da nicht erhört werden und dass das wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre ähnlich weitergehen wird, aber das darf einfach nicht sein, aus vielerlei Gründen. Und jetzt hast du eigentlich das gleiche Turnier dreimal. Also das ist auch für den Zuseher, weißt du, wenn dann immer eventuell die gleichen Matches entstehen, über die annähernd gleichen Distanzen, dann musst du auch aufpassen, dass der Veranstalter dann riskiert, dass der Fan das Interesse verliert, wenn dann immer die gleichen von Anfang an dabei sind und du nicht die Möglichkeit hast, über die Tische zu schalten bei 4 oder 8 Tischen, wie wir es bei den Home Nations oft haben, wo dann auch auf den Außentischen noch sehr, sehr tolle Matches, jetzt vielleicht nicht die bekannten Namen, aber dann immer die gleichen Spieler dreimal. Ja, es ist oft wirklich schon mühsam für uns, das jedes Mal wieder zu analysieren und zu kritisieren, aber es hilft nichts. Es ist ja auch irgendwie unsere Aufgabe, dass wir auch die Schattenseiten des Sportes hier aufzeigen.
Ja, und das werden wir natürlich auch. Wir werden auch auf die Players Championship blicken, aber kleine witzige Randnotiz am Rande. Weißt du, wer der Erstrundengegner von Neil Robertson sein wird bei der Players Championship?
Aber nicht Stuart Bingham.
Oh doch, Stuart Bingham. Ach Gott. Wird es sein?
Ne, da haben wir den Käse schon wieder, schau. Ist genau das, was ich jetzt vorher gesagt habe. Genau. Ach, bitte. Ja, dann kann er wenigstens nicht 10-0 verlieren, super.
Nee, 6-0 geht das
ja, okay.
Gut. Aber ja, wir werden es sehen. Die Players Championship, die beginnt am 17. März dann, wie gesagt, in Telford. Jetzt, kommende Woche, gibt es erstmal in der Türkei dann Snooker mit den Playoffs der Q-Tour und darauf folgend dann die Europameisterschaft U21 und das Hauptevent, wo es dann ja auch Tourkarten gibt. Die unteren Jahrgänge, U16 und so weiter, die laufen jetzt schon und fangen in den nächsten Tagen an. Ja, und darüber werden wir dann natürlich auch sprechen hier bei Total Clearance. Das war's von uns mit dem World Grand Prix. Wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei Total Clearance.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.